Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Peter Zudeik.
Bertelsmann, das internationalste Medienunternehmen der Welt. Über 100.000 Mitarbeiter, 5 verschiedene Unternehmensbereiche und Standorte in über 50 Ländern dieser Welt.
Create your own career.
Ohne Bertelsmann geht auf europäischer Ebene gar nichts mehr. Zumindest geht gegen Bertelsmann gar nichts mehr.
Man möchte Einfluss nehmen, man möchte gestalten, man möchte Vorschläge zur Verbesserung machen. In gewissem Sinne möchte man auch Politik machen.
In Gütersloh stellt man sich vor, dass Politik, Verwaltung und Gesellschaft im Sinne der Führungsphilosophie von Reinhard Mohn reformiert werden.
Das, was wir in unserer Zeit brauchen, Flexibilität, Einsatzbereitschaft, Kreativität, Lösungskompetenz.
Was aber nicht bedeutet, dass Bertelsmann Deutschland regiert, denn die Politiker in ihrer Entscheidungsnot bemühen sich selber, zu den Bertelsmann-Foren eingeladen zu werden.
Der Bertelsmann-Konzern ist 1835 gegründet worden, wird dieses Jahr also 175 Jahre alt. Am 1. Juli wurde schon mit Mitarbeitern in Gütersloh gefeiert. Morgen gibt es einen großen Festakt in Berlin mit allerlei Prominenz, vor allem aus der Politik. Das passt fabelhaft. Denn seit langem verkauft Bertelsmann nicht nur Bücher und Medien, sondern auch Politikberatung und macht vor allem selbst Politik. Im Wesentlichen durch die Bertelsmann Stiftung. Gütersloh als Nabel der deutschen politischen Welt sozusagen. Die Inkarnation der Provinz als heimliches Machtzentrum. Oh, wie schön ist Gütersloh.
Wer in Gütersloh aus dem Regionalbahnhof tritt, den überrascht erstmal die Schlichtheit der Innenstadt. Eine Mauer verstellt den Blick. Es ist die Fassade des Kinos. Aber auch hinter der Fassade ist nicht so viel Schönes zu entdecken, denn da liegt erstmal der Busbahnhof. Höchstes Bauwerk ist ein Funkmast im Hof der historischen Post. Nur wenige Fachwerkhäuser überlebten den Modernisierungswahn der 70er Jahre. Von den Gütersloern sagt man sich in Ostwestfalen immer, sie könnten auch auf dem Eise grasen. Gemeint ist, dass sie auch unter widrigen Bedingungen ihr Geld verdienen. Sie gelten als pragmatisch, sparsam und wirtschaftsorientiert. Und vielleicht deshalb haben sie ihre historischen Bauwerke noch zu einer Zeit abgerissen, als andere Städte sie längst aufkauften. Kunst und Kultur sind eher im benachbarten Bielefeld zu finden. Doch im Gegensatz zum großen Nachbarn ist das ostwestfälische Wirtschaftszentrum Gütersloh von stetem Wachstum verwöhnt. In nur 2 Jahrzehnten kletterte die Einwohnerzahl von 60 auf über 100.000. Die Lebensqualität ist mal abgesehen von den stadtplanerischen Sünden sehr hoch. Die Einkommen sind es auch. Hinter all dem Geld stecken beileibe nicht nur die großen Konzerne am Ort wie Bertelsmann oder Miele. Dazu kam immer der florierende Mittelstand. Möbelfabriken, Wurstfabriken, Großhändler, Werkzeugbauer, eine Drahtfabrik, an deren Produkten so mancher Skilift hängt. In dieser Stadt hat das deutsche Wirtschaftswunder nie aufgehört. Und wenn das Herz des Mittelstandes irgendwo schlägt in der Republik, dann in Gütersloh. Doch an Bertelsmann kommt in Gütersloh keiner vorbei. Mit zahlreichen Stiftungen ist der Konzern in den Annalen der Stadt verewigt. Und umgekehrt bleibt den Bertelsmännern Gütersloh nicht erspart. Die kommen ja oft aus aller Welt, diese Manager. Aber hier musste eine so schillernde Figur wie Topmanager Manfred Könlechner erstmal Ostwestfälisch lernen, dass ein Pömpel ein Pfeiler ist und Unterhose Pölter heißt. Von hier dirigierte der später in Ungnade gefallene Kosmopolit Thomas Middelhoff per E-Mail die Unternehmensgeschicke und brachte den Gütersloern bei, dass man in Amerika freitags auch mal ohne Anzug ins Büro kommen darf. Dafür, dass die Stadt eine der höchsten Millionärsdichten des Landes aufweist, ist sie reichlich langweilig. Viel mehr Provinz geht nicht. Als Gütersloher darf ich das sagen. Abends in der Kneipe, da können sie als Fremder verschimmeln, bevor sie jemand anspricht. Doch für den Mann, der Bertelsmann groß gemacht hat, Reinhard Mohn, war es genau dieser Mangel an Reizen und Ablenkung, was ihn und seinen Konzern in Gütersloh hielt. »Hier gibt's nicht so viel Ablenkung, da kann man besser arbeiten«, sagte der mächtigste Mann der Stadt immer.
Stefan Ehlert über Gütersloh, wo er geboren und aufgewachsen ist. HR2, der Tag. Bertelsmann wird 175, der Stichtag war der 1. Juli, da ist in Gütersloh gefeiert worden. Morgen wird in Berlin in großem politischem Rahmen nachgefeiert. Dieter Saake über 175 Jahre Bertelsmann respektive Gütersloh, na nicht über 175 Jahre, fangen wir in den 50ern des vorigen Jahrhunderts an.
Wir bringen das Buch zum Leser, beziehungsweise wir haben in großem Umfang die Gewohnheit des Lesens in unserem Lande durchgesetzt.
Reinhard Mohns Idee kam einer Revolution auf dem eingefahrenen deutschen Büchermarkt gleich. Denn die Bertelsmann-Bücher kamen per Post ins Haus. Erfolgsautoren wie Uta Danella, Hans Habe, aber auch Loriot und Wilhelm Busch schrieben für die Gütersloher.
Nutzen auch Sie unsere Preisvorteile. Jetzt. Coupon in allen Programmzeitschriften. Bertelsmann, der Club für Ihre Freizeit.
100.000 Mitglieder zählte der Lesering ein Jahr nach seiner Gründung im Jahr 1950. 3 Millionen waren es schon 1960. Mit der Buchgemeinschaft verdiente Reinhard Mohn das Geld für eine beispiellose Expansion.
In diesem Mietshaus wohnen wir seit einem Jahr und sind hier wohl bekannt. Doch stell dir vor, was ich soeben unter unserer Haustür fand.
1958 kommt zum Buch die Musik. Mohn gründet seine eigene Schallplattenfirma, die Ariola, mit Stars wie Udo Jürgens, Peter Alexander und Heintje. 1969 beteiligt sich Mohn am Hamburger Verlagshaus Gruner und Jahr mit den Illustrierten Stern und Brigitte. 1977 gründet Mohn eine eigene Stiftung, denn er macht sich, streng pietistisch erzogen, grundlegende Gedanken über das Funktionieren der Gesellschaft. 1986 kauft Mohn in New York das Plattenlabel RCA. 12 Jahre später Amerikas größten Buchverlag Random House. Bei all diesen Geschäften verfolgt Reinhard Mohn eine einfache Strategie. Der Dortmunder Medienwissenschaftler Horst Röper erklärt sie.
Mohn hat immer den großen Massenmarkt bedient. Und diese Massenbedürfnisse früh zu erkennen, das ist ihm auch wirklich immer wieder gelungen.
Nebenbei baute Mohn das Gütersloher Stammhaus zu einem Dienstleistungszentrum aus. Hier werden Prospekte gedruckt, CDs gepresst, Callcenter-Arbeiten für die Bahn und die Lufthansa. In den 80er Jahren stieg Reinhard Mohn beim privaten Luxemburger Fernsehsender RTL ein. Heute gehört RTL mit über 70 Fernseh- und Radiostationen in Westeuropa fast komplett zum Konzern und sorgt nach einer Schwächephase wieder für kräftige Gewinne. Dennoch muss sich der Konzern neu orientieren. Die Wirtschaftskrise hat gezeigt, dass Bertelsmann zu sehr von den Werbeerlösen aus dem Fernseh- und Zeitungsgeschäft abhängig ist. Verluste konnten nur durch ein straffes Sparprogramm vermieden werden. Bertelsmann-Vorstandschef Hartmut Ostrowski sieht sein Unternehmen dennoch auf gutem Kurs.
Wir werden Bertelsmann als das Medienunternehmen und das Haus der Medienunternehmer und Kreativen weiterentwickeln. Wir suchen führende Marktpositionen in attraktiven Märkten und wir wollen eine kontinuierlich positive Weiterentwicklung des Unternehmens gewährleisten. Und das ist in der Konstellation der Fall.
Den 175. Geburtstag begeht Europas größtes Medienunternehmen standesgemäß. Mit einem großen Mitarbeiterfest auf Schloss Reda bei Gütersloh.
Machtzentrum Gütersloh. Die Provinz regiert das Land. Das haben die Dichter immer schon begriffen und sich immer wieder auf die Provinz bezogen. Robert Gernhardt zum Beispiel mit seinem Gedicht, nachdem er durch, na nicht Gütersloh, durch Metzingen gegangen war.
Dich will ich loben, Hässliches. Du hast so was Verlässliches. Das Schöne schwindet, scheidet, flieht. Fast tut es weh, wenn man es sieht. Wer Schönes anschaut, spürt die Zeit, und Zeit meint stets, bald ist's soweit. Das Schöne gibt uns Grund zur Trauer, das Hässliche erfreut durch Dauer.
Das Unternehmen Bertelsmann ist eine Sache, die Bertelsmann Stiftung eine andere. 1977 gegründet, das Lieblingsprojekt von Unternehmenschef Reinhard Mohn. Die Stiftung arbeitet vor allem emsig daran, Deutschland mit wirtschaftsliberalen Reformideen zu versorgen und bei der Durchsetzung derselben propagandistisch zu helfen. Wie zum Beispiel bei den Hartz-Reformen. Andrea Müller erinnert daran, wie es dazu kam.
Am Anfang standen eine Zahl und ein Versprechen. Als Gerhard Schröder 1998 Bundeskanzler wurde, gab es in Deutschland mehr als 4 Millionen Arbeitslose. Und der SPD-Mann hatte versprochen, diese Zahl zu halbieren. Trotz dieser vollmundigen Ankündigung trat die Arbeitsmarktpolitik der rot-grünen Bundesregierung jahrelang auf der Stelle. Erst als die Bundesanstalt für Arbeit mit einem Skandal Schlagzeilen machte, kam Bewegung in die rot-grüne Koalition. Gefälschte Statistiken, in denen die Vermittlungserfolge schön gerechnet wurden, zu viel Personal in der Verwaltung und zu wenige, die sich um die Arbeitslosen kümmern, das waren die Vorwürfe gegen die Bundesanstalt. Bundeskanzler Schröder setzte eine Kommission ein, das Ziel eine Strukturreform für die Arbeitsvermittlung. An der Spitze Peter Hartz, Vorstandsmitglied der Volkswagen AG und ein Freund von Kanzler Schröder. Und er war nicht der einzige Vertreter der Wirtschaft in dieser Kommission. Manager und Unternehmensberater dominieren, Politik und Gewerkschaften sind kaum vertreten, Arbeitslosen und Sozialverbände mussten draußen bleiben. Ergebnis ihrer Arbeit: Hartz I bis IV, Gesetze zur Reform des Arbeitsmarktes.
Herr Bundeskanzler, wir haben hier die Zukunft für 2 Millionen Arbeitslose konzipiert. Ich wünsche Ihnen und uns viel Erfolg, dies umzusetzen. Vielen Dank.
Was Peter Hartz voller Stolz präsentiert, ist ein Konzept mit schwerwiegenden Folgen. Bundeskanzler Schröder spricht das offen aus.
Es handelt sich hier um eine der größten Veränderungen in der Sozialgeschichte der Bundesrepublik.
Fördern und fordern stand über diesem Konzept. Kritiker aber meinen, für Arbeitslose ist nur fordern übrig geblieben. Stattdessen habe die Reform erhebliche Folgen gehabt für den gesamten Arbeitsmarkt. Ottmar Schreiner, ein Linker in der SPD, war von Anfang an gegen den Plan und sieht seine Befürchtungen bestätigt.
Wir klagen heute über Lohnarmut, darüber, dass Hunderttausende von Vollzeitbeschäftigten ein Einkommen verdienen, das geringer ist als die Hartz-IV-Regelsätze, die ja schon das äußerste Minimum sind. Das ist alles mit ermöglicht worden durch die Agenda, etwa durch die Regelung, einem Arbeitslosen ist jede Arbeit zu jedem noch so niedrigen Einkommen zumutbar.
Der Widerstand in der SPD gegen die Reform war gering. Der Protest fand auf der Straße statt. Im Osten protestierte die PDS, im Westen gründete sich die WASG. Beide schlossen sich zur Linkspartei zusammen und die entwickelte sich auch im Westen zur Alternative für frustrierte SPD-Wähler. Und so hat Peter Hartz mit seiner Kommission nicht nur die Arbeitswelt grundlegend verändert, sondern auch die Parlamente.
Thomas Schuler, Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Bertelsmann Republik Deutschland, eine Stiftung macht Politik. Und da gibt es auch ein Kapitel über Hartz IV, Rezepte aus dem Hause Bertelsmann ist es überschrieben. Was meinen Sie damit?
Die Bertelsmann Stiftung hat für die Hartz-Reformen die Vorarbeit geleistet. Das hat um circa 1989 begonnen. Sie hat stetig an diesen Sachen gearbeitet. Sie hat ihren Preis, den Karl-Bertelsmann-Preis dazu vergeben. Das ist ihre übliche Arbeitsweise, dass sie erstmal blickt, was kann man aus dem Ausland für Rezepte sozusagen für Deutschland nutzbar machen. Und dann hat sie auch die Mitglieder der Reform der Hartz-Kommission an die bestimmten Plätze nach England, in den Niederlanden geschickt, um ihnen jeweils zu zeigen, was denn hier für Rezepte nach Deutschland geholt werden müssen. Und sie war relativ erfolgreich mit diesen Beraten oder Zuarbeiten in dieser Phase. Denn man muss bedenken, dass diese Hartz-Reform ja nur ganz wenige Monate Zeit hatte für ihre Arbeit. Und da war dann wirklich im Sinne der Bertelsmann-Stiftung sehr nützlich, dass sie viele, viele Jahre Vorarbeit geleistet hatte.
Dass eine Stiftung auf diese Weise politisch tätig ist, verwundert den Laien doch ein wenig. Herr Schuler, Stiftungen haben ja eigentlich den Zweck, mit dem Geld des Stifters Gutes zu tun, dem Gemeinnutz zu dienen, Projekte zu finanzieren und dergleichen mehr. Das ist bei der Bertelsmann-Stiftung irgendwie anders. Die vertritt die Interessen der Firma und der Familie Mohn, behaupten Sie. Was heißt das?
Ja, Bertelsmann-Stiftung ist ja eine sogenannte operative Stiftung, wie sie sich nennt. Das heißt, dass sie nicht Institutionen fördert, sondern dass sie eigene Institute gründet und ausschließlich eigene Projekte und Reformvorhaben verfolgt. Die Interessen der eigenen Familie, der Familie Mohn und des eigenen Unternehmens werden gefördert, indem die Stiftung in ihrer Konstruktion zum Unternehmenserhalt dient. Und diese Verquickung der Interessen, die sich personell an der Spitze der Stiftung finden, die sind das eigentliche Problem dieser Stiftung. Denn die führen langfristig dazu, dass natürlich, wenn die Leute in der Stiftung irgendwelche Reformvorhaben erarbeiten, dass an der Spitze natürlich die Sachen auch im Sinne des Unternehmens dann wieder neu austariert werden, neu verquickt werden. Also es gab da Beispiele, als die Stiftung sich auf den Weg gemacht hat, die Rundfunkaufsicht zu reformieren, was natürlich dann im Sinne von RTL, also des Unternehmens, geschehen wäre. Oder es gibt auch jüngere Beispiele, wenn die Stiftung rät, den Kommunalverwaltungen auszusourcen und das Unternehmen in Form von Avato, das ist ein Tochterunternehmen, dann daraus ein Geschäft macht.
Da gehen wir dann gleich noch drauf ein. Noch etwas zur Konstruktion. Die Stiftung hält die Mehrheit an der Bertelsmann AG. Dann müsste sie ja auch einen adäquaten Anteil der Gewinne des Konzerns einstreichen. Ist das so?
Ja, aus Sicht der Bertelsmann Stiftung ist das sicherlich adäquat. Aber wenn die Öffentlichkeit drauf guckt, dann würde ich sagen, das ist sehr sparsam gedacht. Denn es entscheidet nicht die Stiftung darüber, obwohl sie Mehrheitseigentümer ist, wie viel sie bekommt. Denn die Stimmrechte liegen in einer GmbH. Und in dieser GmbH entscheiden Manager und entscheidet die Familie Mohn. Und diese GmbH, die letztlich auch das Wort für die Stiftung führt, die ist nicht der Gemeinwohl verpflichtet. Die muss zwar, wenn die Gewinne, die Dividende festgelegt ist, muss die zwar dafür sorgen, dass die tatsächlich ausgezahlt wird, aber das Problem liegt ja schon vor der Auszahlung, dass eben diese Gewinne so festgelegt werden, dass das Unternehmen sie reinvestieren kann, dass das Unternehmen sozusagen mit dem Geld, das eigentlich den 77% der Stiftung adäquat zustehen würde, wirtschaften kann.
Die Bertelsmann-Stiftung macht Politik, sagen Sie und andere Kritiker. Das Beispiel Hartz IV hatten wir besprochen. Sie hatten Rundfunkpolitik genannt. Welche anderen Beispiele gibt es?
Es gibt beispielsweise die Hochschulpolitik. Das ist ein Feld, das immer wieder sehr in der Kritik steht. Da hat die Bertelsmann-Stiftung ja im Sinne, wie ich es erzählt habe, ein eigenes Institut gegründet, das Zentrum für Hochschulentwicklung. Und dieses Zentrum seit 1994 hat sich stark gemacht, beispielsweise für Studiengebühren. Es hat sich auch sehr stark gemacht für Hochschulräte. Dabei hat ihm sehr geholfen, dass es zusammen mit der Hochschulrektorenkonferenz gegründet worden ist und dadurch eigentlich einen sehr guten politischen Stand schon hatte in der Hochschulpolitik.
Die Bertelsmann-Stiftung als Nebenregierung der Bundesrepublik. Was sagen die Bertelsmänner selbst zu dieser Kritik?
Ach, die Bertelsmänner spielen das herab und sagen, wir beraten ja nur, wir entscheiden ja nichts und unser Rat ist gefragt. Das zeigt, dass wir eigentlich gebraucht werden. Und es wird dann auch lapidar immer gesagt, wenn der große Einfluss denn dann wirklich mal zugegeben wird, naja, das eigentliche Problem sei doch nicht die Bertelsmann-Stiftung, das sei doch die Monopolstellung. Und da sei man ja auch der Meinung, dass es doch mehr solcher Institute geben müsste. Das allerdings ist ein Problem, das ist eine Antwort, die das Problem nicht wirklich mindert. Natürlich ist hier auch die Politik gefordert und müsste hier sich Gedanken machen über eine Stiftungsreform. Aber das einfach von Seiten der Stiftung dann zu sagen, naja, wir sind eben so stark, wir sind eben die Nummer eins und das Problem sind die anderen, das ist im Sinne der Öffentlichkeit ein bisschen, wenig.
Bertelsmann Republik Deutschland, das war Thomas Schuler, Autor des gleichnamigen Buches. Wir reden über Bertelsmann und damit über Gütersloh als Machtzentrum, als heimliche Hauptstadt Deutschlands. Städte wie Gütersloh werden oft als provinziell verschrien oder belächelt, völlig zu Unrecht, versteht sich.
Meinen Sie, Zürich zum Beispiel sei eine tiefere Stadt, wo man Wunder und Weihen immer als Inhalt hat? Meinen Sie, aus Havanna, Weiß und Hibiskusrot, bräche ein ewiges Manna für ihre Wüstennot? Bahnhofstraßen und Rühen, Boulevards, Lidos, Lahn, selbst auf den Fifth Avenuen fällt die Leere sie an. Ach, vergeblich das Fahren. Spät erst erfahren sie sich. Bleiben und Stille bewahren das sich umgrenzende Ich.
Und wo? Natürlich in Gütersloh. Das war Gottfried Benn über Zürich und das Reisen. HR2, der Tag. Die Hochschulreform haben wir kurz angesprochen. Auf diesem Pfad wollen wir noch ein Stück weitergehen. Dr. Konrad Schiele, Gründungspräsident der Universität Witten-Herdecke von 1982 bis 1999 und nochmal Präsident dieser Privatuniversität von 2002 bis 2004. Der Bertelsmann-Patriarch Reinhard Mohn zählte zu den Förderern der Universität. Welche Rolle hat er und hat die Bertelsmann-Stiftung in Witten-Herdecke gespielt?
Also, guten Abend erstmal. Eine ganz positive. Ich habe Reinhard Mohn 1986 kennengelernt und ab 1987 hat er sich dann wirklich in Witten-Herdecke engagiert. Im Vorgespräch ist ja schon gesagt worden, die Bertelsmann-Stiftung ist eine aktive Stiftung und dann war es klar, dass diese Aktivität dadurch gegeben war, dass Reinhard Mohn dann noch in den Vorsitz des Direktoriums gegangen ist. Das ist die Gesellschafterversammlung gewesen damals.
Ist es richtig, dass Reinhard Mohn die Universität Witten-Herdecke als Modell verstanden hat für die Reformierung der gesamten Hochschullandschaft?
Ich glaube, wissen Sie, wenn man jetzt fast 30 Jahre da oder 25 Jahre da zurückblickt, da war viel im Argen und es gingen so Worte von Herrn Simon durch die Lande, die Universitäten sind im Kern verrottet. Das war ja schon, Wittenherdecke war damals der Vorreiter und sicher hat Reinhard Mohn sagen wollen, so kann man es auch machen. Man kann mit weniger Mitteln, mit besseren Strukturen, kann man mehr erreichen. Und das hat Wittenherdecke ja auch bewiesen.
Sie sind 2006 aus dem Direktorium der Hochschule ausgeschieden, wegen unterschiedlicher Auffassungen über die weitere strategische Ausrichtung. Was heißt das konkret?
Ja, es war dann eine ganz andere Führung und ich war mit meinem Nachfolger nicht so sehr glücklich und auch mit der damaligen Zusammensetzung des Direktoriums, da war ja Mohn schon lange nicht mehr dabei. Der Herr Mohn ist ja schon Ende der, also 96 oder 97 ausgeschieden in Wittenherdecke. Mir hat nicht gefallen, dass die sich dem Wissenschaftsrat dann so unterworfen haben, der meines Erachtens abenteuerliche Vorstellungen hatte, wie so eine Uni zu funktionieren hätte. Es ist eine Summe von Kleinigkeiten, bis man dann sagt, nee, mir reicht's und ich tue das nicht weiter.
Hat die Hochschulreform, die unter dem Namen Bologna-Reform bekannt geworden ist, dazu was beigetragen? Die hat ja immerhin einen Paradigmenwechsel bewirkt. Ziel der Universität ist die Beschäftigungsfähigkeit der Studierenden und nicht mehr die allgemeine wissenschaftliche Ausbildung.
Ja, das halte ich für falsch. Das hat aber mit Mohn gar nichts zu tun und mit dem.
Ich meinte jetzt mit Ihrer Entscheidung.
Meine Entscheidung, also ich halte diesen Bologna-Prozess für grundlegend verkehrt. Er zeigt nur, dass Politik oft urteilslos ist. Der Bologna-Prozess beruht darauf, dass man gesagt hat, warum hat Amerika und die USA einen solchen Einfluss im Hochschulwesen? Die machen das Bachelor-Master-System und das ist so ein eine internationale Marke und jetzt machen wir das auch. Sie haben dabei vergessen, dass Europa und die USA total verschiedene Systeme sind, auch gesellschaftliche Systeme. Das lässt sich nicht übereinbringen und was jetzt mit den Hochschulen im Bologna-Prozess passiert, ist, glaube ich, sehr unzuträglich.
Jetzt komme ich aber doch wieder auf Bertelsmann und auf Mohn zurück. Treibende Kraft bei der Umsetzung von Bologna in Deutschland soll, so die Bertelsmann-Kritiker, eben dieses Zentrum für Hochschulentwicklung CHE gewesen sein. Sehen Sie das auch so?
Denke nein. Also ich kenne Müller-Böhling und weiß, dass er ein wirklicher guter Unimann ist. Der Müller-Böhling wollte eigentlich Hochschulen entschlacken. Dass er dann das angefangen hat mit diesem Ranking-System, das so Messsysteme reinzubringen, das hat meine Zustimmung nicht gefunden. So nach dem Motto, welcher Professor muss wie oft in der Woche nachweisen, dass er eine glänzende Idee hatte, das geht gar nicht. Aber also das Bologna auf CHE zurückzuführen wäre meines Erachtens übertrieben.
Na, versuchen wir noch eine übertriebene Darstellung aus der Welt zu schaffen. Reinhard Mohn soll sich enttäuscht abgewandt haben, weil Sie, Dr. Konrad Schiele, sich nicht auf die Idee der Universität als Firma haben einlassen wollen und deshalb hat er das Zentrum für Hochschulentwicklung gegründet.
Nein, das ist überhaupt nicht. Da kann ich mich gut dran erinnern. Es war das Gespräch, wie kann man eigentlich in diese ja sehr strikt bürokratisch administrierte Landschaft eindringen und wie kann man überhaupt Erneuerungsprozesse im staatlichen Hochschulbereich bewegen? Also ausgehend eben, was war Mohns Beispiel auch immer wieder, wir haben in Wittenherdecke eine nachweislich sehr, sehr gute Medizinerausbildung, sie kostet etwa ein Drittel der staatlichen. Warum findet das keinen Eingang in staatliche Hochschulsysteme? Und dann war ich einer unter anderen, die den Vorschlag gemacht haben, lassen wir uns auch eine Beratungsfirma gründen und am besten beteiligen wir die Rektorenkonferenz, sodass dann etwas entsteht, wo man gemeinsam weiterkommt und versucht zu entwickeln.
Und hat sich das dann so entwickelt, wie Sie sich das vorgestellt hatten?
Ich habe dann eigentlich nach 2000, ich bin ja 99 zum ersten Mal aus der Uni ausgeschieden, habe dann vorwiegend etwas im Ausland gemacht und habe da den Kontakt nicht so gehabt zum CAE.
Bertelsmann und die Hochschulreform, das war Dr. Konrad Schiele, Gründungspräsident der Universität Wittenherdecke. HR2, der Tag. Der Bertelsmann-Konzern gehört der Familie Mohn. Dieser Familienclan hat diese Republik von Anfang an entscheidend mitgeprägt. Zunächst eher unternehmerisch, seit geraumer Zeit, wie gehört, auch politisch. Das hört sich schon ziemlich großartig an, aber es geht noch eine Nummer größer. Die wirklich wichtigen Dinge der Welt werden von den wirklich wichtigen Menschen dieser Welt, zumeist Männern, in exklusiven Zirkeln besprochen. Rainer Weber kennt sich da aus.
Wie eigentlich funktioniert die Politik? Das wissen wir nicht, geben wir gerne zu, nicht so ganz genau jedenfalls, aber eines wissen wir. Die große Politik funktioniert nicht so, wie der kleine Moritz sich das vorstellt. Also, die Großkopfetten treffen sich in Davos und wenn gerade mal nicht Davos ist, dann halt auf dem Golfplatz und zwischen zwei Löchern wird was ausgekungelt. Das verkündet dann ein Kanzler, basta. Es ist aber alles ganz anders und wie immer hat Klein Moritz keine Ahnung. Politik findet nicht auf dem Golfplatz statt, sondern zum Beispiel auf den Bilderberg-Konferenzen. Jeder davon gehört? Sollen sie auch nicht. Diese Treffen sind rein privater Natur, sagte der Erfinder 1954, Prinz Bernhard der Niederlande, als er ein paar gute Freunde ganz privat auf sein Schloss Bilderberg einlud, daher der Name des Treffens. Die englischen und belgischen Königshäuser waren dabei, die Rothschilds und die Rockefellers sowie NATO-Militärs. Aus Deutschland kamen von Anfang an der Bankier Hermann Josef Abs, so hieß das damals noch, Bankier, und Otto Wolf von Amerongen, der Industriesprecher. Seit 2004 ist immer auch Josef Ackermann dabei, kein Bankier, aber immerhin noch Banker, und sogar Josef Fischer kam, sowie Angela Merkel, die Herren Otto Schily und Günther Verheugen und Wolfgang Schäuble, alles ganz privat, meist gab es Spargel. Ansonsten sollte überlegt werden, wie Europa und Amerika enger aneinander gebunden werden könnten, weshalb dort selbst der Privatmann Bill Clinton für das nordamerikanische Freihandelsabkommen warb. Was ein Jahr später in Kraft trat, da war er aber nicht mehr privat, sondern Präsident. Überhaupt scheint Spargel etwas überaus Verbindendes zu haben. 2008 hatte Angela Merkel im Kanzleramt ein Spargelessen gegeben, Banker Ackermann hatte rundum Geburtstag. Zu Tisch saßen Showgrößen, aber auch Frank Schirmacher von der FAZ und Friede Springer von Springer. Was den kleinen Moritz in seiner Renitenz natürlich zur Rolle der Journalisten bringt, vierte Macht und so. Da ist was dran. Eng verflochten mit den Bilderbergern sind verantwortliche Redakteure der Zeit und ihr Herausgeber Josef Joffe und als, 2005, einmal die Konferenz im bayerischen Rottach-Egern stattfand, es kamen Hubert Burda, Springer-Vorstand Matthias Döpfner sowie Vertreter der Financial Times. Da war das dem journalistischen Platzhirsch der Region, der Süddeutschen Zeitung, gerade mal eine ganze Zeile Berichterstattung wert. Etwa 130 Personen nahmen an der Veranstaltung teil. Hier die Gästeliste zum Beispiel von 2007. Richard Holbrooke, Diplomat und Investmentbanker, Henry Kissinger und Bernard Kouchner, ehemaliger Außenminister, Daimler-Ex Jürgen Schremp, Postchef Zumwinkel und die Bosse von Coca-Cola, Siemens, Shell und Goldman Sachs. Events der Sonderklasse, alles ganz privat beim Spargelessen, was ja auch Gabriele Henkel mit dem Finger macht. Alles klar, Moritz?
So, was haben wir jetzt außer Bilderberg und Gütersloh und Metzingen und Zürich noch anzubieten? Wie wär's mit was Hessischem? Mit Kassel zum Beispiel. Bedichtet von Joachim Ringelnatz, der Kassel mit C schrieb und über die Karpfen in der Wilhelmstraße 15 sinnierte.
Man hat sie in den Laden in ein intimes Bassin gesetzt. Dort dürfen sie baden. Äußerlich etwas ausgefranst, abgewetzt, scheinen sie inwendig doch recht lebendig. Sie murmeln, formeln wie die Zauberer, als würde dadurch ihr Wasser sauberer. Sie kauen Mayonnaise stumm im Rüssel und träumen sich gegen den Strich rasiert. Sodann geläutert, getötet, erwärmt und garniert auf eine silberne Schüssel. Sie enden in Kommerzienräten, senden die witzigste von ihren Gräten in eine falsche Kehle. Und ich denke mir ihre Seele wie eine Kellerassel, die Kniebeuge übt. Tja, und sonst hat mich in Kassel nichts weiter erregt oder betrübt.
Was natürlich niemanden wundert. HR2, der Tag. Morgen wird der Bertelsmann-Konzern in Berlin groß gefeiert, anlässlich des 165-jährigen Jubiläums. Politische Prominenz ist zahlreich vertreten. Anlass für uns, die Bertelsmann-Republik Deutschland zu würdigen, die nicht nur mit Deutschland zu tun hat. Bertelsmann ist einer der weltgrößten Medienkonzerne, aber zur Produktpalette gehört auch die Übernahme staatlicher Aufgaben. Die Konzerntochter Arvato zum Beispiel ist auf dem Gebiet der Government Services tätig. Pilotprojekt, die Bezirksverwaltung des Distrikts East Riding in Yorkshire. Barbara Wesel berichtet.
Outsourcing-Firmen bereiten sich auf eine wahre Bonanza von neuen Verträgen mit dem Staat vor, von der Müllabfuhr bis zum Verwaltungsangestellten. So schrieb unlängst die liberale Zeitung The Guardian. Am 20. Oktober wird die Regierung in London ihren neuen Sparhaushalt vorstellen. Drastische Einschnitte, vor allem bei den öffentlichen Ausgaben, sind zu erwarten. Daraus folgt, die Dienstleistungsindustrie könnte Milliardengeschäfte machen. Denn viele Gemeinden würden versuchen, durch die Steigerung ihrer Effizienz und die Auslagerung von Leistungen die Kosten zu senken. Musterbeispiel dafür, wie das funktionieren kann, ist die nordostenglische Grafschaft East Riding. Die 320.000 Einwohnerkommune hat sich schon 2005 als Vorreiter auf das Feld einer Public-Private Partnership bei der öffentlichen Verwaltung gewagt, die auch über das in Großbritannien übliche Maß hinausgeht. Generell sind dafür die Hürden hier niedriger. Es gibt keine Rechtsprobleme dabei, staatliche Aufgaben durch private Firmen durchführen zu lassen. Das Konzept vom hoheitlichen Handeln an sich existiert nicht. Die Gewerkschaften im Land sind schon seit langem geschwächt und es fehlt an Stimmen etwa auf der politischen Linken, die auf Probleme mit der demokratischen Kontrolle hierbei hinweisen könnten. Sowieso ist die Stimmung gegenüber der privaten Wirtschaft weniger skeptisch als etwa in Deutschland oder Frankreich. 15-25% der öffentlichen Ausgaben, so wird geschätzt, werden in Großbritannien bereits für Verträge mit privaten Betreibern ausgegeben. Und die Liste der Möglichkeiten hier ist lang. Sie reicht vom Betrieb von Gefängnissen über die Parkverwaltung bis zur Zuteilung von Sozialwohnungen. Deswegen ging in East Riding die Übergabe einer Reihe zentraler öffentlicher Aufgaben vor 5 Jahren denn auch reibungs- und lautlos über die Bühne. Der zu Bertelsmann gehörende Dienstleistungskonzern Arvato übernahm rund 500 Mitarbeiter der Regionalverwaltung und lässt sie seitdem das Bürgerbüro, die Verteilung von Sozialhilfe, Studiengeld, Steuerverwaltung etc. betreiben. Sie stehen sich nicht schlechter als vorher, werden genauso bezahlt wie als öffentliche Angestellte und bleiben im Pensionssystem des Staates, so hieß es damals. Im Gegenteil, so versicherte der zuständige Bertelsmann-Manager, wer besonders viel leistet, könne unter Arvato sogar mehr verdienen als früher. Die Kommune wiederum hat dem Unternehmen Vorgaben gemacht, wie schnell Bürgerbegehren behandelt werden müssten etc. Arvato verdient mit diesem Service 25 Millionen Pfund im Jahr. Der Vertrag läuft 2012 aus und kann dann verlängert werden. Klagen über die Leistungen der britischen Bertelsmänner wurden bisher nicht bekannt. Man konnte sogar schon eine weitere Kooperation mit der Kommune Sefton eingehen. Dennoch waren die Wachstumsmöglichkeiten bisher offenbar begrenzt, solange die Labour-Regierung noch viel Geld in die öffentlichen Haushalte schüttete. Damit wird unter den aufs Sparen versessenen Konservativen Schluss sein. Sie stehen sowieso ideologisch der Schrumpfung des Staates und seiner Aufgaben noch näher als Labour und sind geneigt, so viel wie möglich an private Anbieter abzugeben. So bringen sich bereits große amerikanische Gesundheitskonzerne in Stellung, um von erwarteten Privatisierungen beim staatlichen britischen NHS zu profitieren. Nur wenige Mahner gegen diese Tendenz melden sich zu Wort. So warnte der frühere Labour-Gesundheitsminister Andy Burnham, für einige Anbieter wird das wie ein Lottogewinn sein und sie werden viel Geld in einem System verdienen, das weniger öffentlicher Kontrolle unterliegt. Dennoch, Arvato-Geschäftsführer Rainer Martschen erwartet durch die Politik der neuen Regierung für sein Unternehmen in Großbritannien mehr Verträge mit dem Staat. Und wie weit der dabei zu gehen bereit ist, zeigte sich vor wenigen Tagen, als bekannt wurde, dass der australische Medienmogul Murdoch eine ganze Schule in Ost-London in eigener Regie übernehmen wolle. Dagegen allerdings wurde dann doch Widerstand laut. Man dürfe nicht das ganze Land, nach den Medien auch noch die Bildung, Murdochisieren lassen. Ähnlichkeiten hier sind rein zufällig.
So viel zu East Riding und Yorkshire und Großbritannien. Aber wir hatten ja versprochen, von weltweitem Engagement der Bertelsmänner zu berichten. Dass die Bertelsmann AG als Medienkonzern weltweit aufgestellt ist, wie das so schön heißt, logisch. Aber auch die Bertelsmann Stiftung kommt rum. Sie hat zum Beispiel Ableger in Spanien und in den USA. Professor Dr. Rudolf Bauer, Sozial- und Politikwissenschaftler in Bremen. Was wollen die Bertelsmänner in Spanien?
Spanien ist ein Ausgangspunkt, eine Brücke nach Lateinamerika. zum einen. Zum anderen ist es so, dass seitens der Bertelsmann-Stiftung Überlegungen angestellt werden, den Spaniern genauso wie den Deutschen, also der deutschen Politik, der spanischen Politik, eine Schlüsselrolle als Mittler zu großen politischen und wirtschaftlichen und kulturellen Räumen zu billigen. Deutschland beispielsweise habe die Funktion, vor allem im Hinblick auf den mittel- und osteuropäischen Raum, die Russland und den Nahen Osten, während Spanien im Hinblick auf den Mittelmeerraum, die arabische Welt und Lateinamerika eine Mittlerrolle spielen soll. Ich kann da zitieren aus einem Papier der Bertelsmann Stiftung. Dort heißt es, die strategische und miteinander abgestimmte Gestaltung der Beziehungen zu diesen Großräumen soll eine entscheidende Bedeutung haben für die zukünftige Rolle Europas als weltpolitischer Akteur.
Und, fällt das bei den Politikern auf fruchtbaren Boden? Ich meine, wenn der Außenminister sowas hört, wird er sich freuen, hat er schöne Formulierungen.
Ja, selbstverständlich fällt es auf guten Boden, nicht nur in der Bundesrepublik, sondern die Bertelsmann Stiftung hat auch ein Büro in Brüssel. Und es gibt ehemalige Mitarbeiter von Bertelsmann, zum Beispiel den Abgeordneten Brok, der die Interessen des Konzerns und der Stiftung in die europäische Politik und Debatte und Politik einbringt.
Eine Rolle spielt da ein weiterer Stiftungsableger, das Zentrum für angewandte Politik. Zentrum wird bei Bertelsmann mit C geschrieben, CAP. Ja. Da ist auch immer wieder von einer europäischen Streitmacht die Rede. Da wundert mich ein bisschen, dass Frankreich nicht involviert sein soll. Oder habe ich da nur was übersehen?
Naja, also das CAP, das ist zurzeit ein wenig in den Hintergrund getreten, nachdem es Unregelmäßigkeiten des Direktors Herrn Weidenfeld gegeben hat, der ja als der berühmte deutsche Politikberater gilt oder gegolten hat unter Kohl, auch unter Frau Merkel und natürlich auch unter dem Außenminister Fischer. Gut, im Augenblick ist das CAP zwar weiterhin aktiv in Richtung dieser Militarisierung und das wird von der Bertelsmann Stiftung natürlich auch weiter verfolgt. Wir haben aber gegenwärtig natürlich eine ganze Reihe von anderen Problemen. Die europäische Streitmacht ist ein bisschen in den Hintergrund getreten, verglichen damit, dass also die Bundeswehr in Afghanistan vertreten ist und dass es gegenwärtig sozusagen vor allem diese transatlantische Schiene gibt, die Verbindung mit die Verbindung im Rahmen der NATO, die Verbindung mit den USA. Und die Franzosen, ich kann das im Augenblick nicht genau entscheiden, in welchem Umfang sie in diesen Diskussionsprozess mit eingebunden sind.
Die transatlantische Vernetzung, das macht ja auch die Bertelsmann Stiftung. Es gibt Vernetzung mit Institutionen in den USA. Ja, auf welchen Gebieten findet das statt?
Ja, das findet vor allem statt im Kontext von Außenpolitik und von amerikanischer Globalpolitik. Da gibt es Kooperationsansätze etwa im Rahmen der Transatlantic Community Foundation Networks oder des Council of Foreign Relations. Das ist ein amerikanischer Think Tank, der sich im Interesse der amerikanischen, der US-amerikanischen Ökonomie weltweit positioniert.
Die Bertelsmann Stiftung ist auch, das wundert uns jetzt natürlich überhaupt nicht mehr, in Asien, Afrika, Indien tätig. Mich hat da besonders interessiert, dass ich da auch China gelesen habe. Nun ist das klar, wer in die Zukunft hineindenkt und strategisch denkt, der muss sich in China niederlassen. Ja, was machen die in China und mit wem machen die da was?
Ja, beispielsweise mit dem chinesischen Fernsehen, dem China Central Television, kooperiert RTL. RTL gehört ja auch zu Bertelsmann und man versucht natürlich diesen Riesenmarkt zu erobern und dabei denkt man natürlich auch an die Möglichkeiten beispielsweise auch Arvato zu positionieren, dieses Dienstleistungsunternehmen. Dann geht es natürlich darum, innerhalb Chinas den gesamten Medienbereich sozusagen zu durchdringen, was von der Druckerei bis hin zu Filmindustrie reicht. Es ist ja, wie gesagt, ein riesiger Industriebereich, der da zu erobern ist und auch erobert wird von Bertelsmann. Wobei das natürlich mit der entsprechenden Vorsicht gegenwärtig gemacht wird und man in erster Linie natürlich über Gutwill-Aktionen mit den Chinesen ins Geschäft zu kommen versucht, die man in den Medien des Bertelsmann-Konzerns erfährt man nicht sehr viel über beispielsweise die Auseinandersetzungen über Menschenrechte in China oder das Thema Tibet. Das wird zwar, wenn es gerade sensationell was bringt, gebracht, aber dann schweigt man sich da wieder aus.
Und jetzt fragen wir uns natürlich, ja, und? Da ist ein deutscher Konzern nebst der ihm angeschlossenen Stiftung, eigentlich muss es umgekehrt heißen, fleißig unterwegs, verdient Geld, setzt sein Wissen und seine Fähigkeiten zu Nutz und Forme der ganzen Welt ein. Was soll denn daran falsch sein?
Gute Frage. Ja, wobei natürlich die Frage auch insofern etwas unfair ist, weil man da längere Zeit benötigen würde, um auf sie zu antworten. Also erstmal ist es so, dass wir hier einen Medienkonzern haben, der nicht identisch ist mit einem Autokonzern. Es geht hier wirklich um das Transportieren von Bewusstsein, von Ideologie, von Inhalten und nicht nur um einen fahrbaren Untersatz oder um sonst irgendwelche Produktionsgüter. Zum anderen ist beispielsweise die Stiftung hierzulande als gemeinnützig anerkannt. Das heißt, in dem Umfang, in dem die Stiftung Aktionär der Bertelsmann AG ist, und das betrifft 77% der Aktien, werden die Gewinne an der Steuer vorbei geschleust. Das heißt, der deutsche Staat hat Ausfälle, wobei er das durchaus offenbar auch ganz gut findet. Dieses Geld fehlt aber beispielsweise in der auswärtigen Kulturpolitik. Das fehlt den Goethe-Instituten. Das fehlt beim Kulturaustausch mit anderen Ländern. Oder zum Beispiel fehlt es auch bei einer guten Auslandsberichterstattung. Es ist hochspannend, ne, dass also dieser Konzern, der auch über sehr viele Zeitungen und Zeitschriften und eben über Medien und Radios verfügt, dass der natürlich auch bei seinen Journalisten zu sparen anfängt und stattdessen dann lieber mit seiner Stiftung eine ganz bestimmte politische Richtung zu vertreten versucht und das auch ganz gut kann. Richtung, da sage ich nur Stichworte Privatisierung, Public-Private Partnership, also Partnerschaft zwischen öffentlichen Verwaltungen und privaten Trägern, zu denen dann beispielsweise Arvato gehört oder andere Teile aus dem Unternehmensbereich von Bertelsmann. Schließlich sollte man vielleicht auch noch sagen, dass die Stiftung natürlich daran interessiert ist, ein Wegbereiter für ganz bestimmte Ideen zu sein. Das hohe Lied des Profits, das wird da gesungen. Und das, was wir gegenwärtig in der Bundesrepublik beobachten, Stichwort Neoliberalismus, Privatisierung im Bereich des Gesundheitswesens und. Dieses ist sozusagen das Programm der Konzern, der eben nicht nur der keine fahrbaren Untersätze produziert, sondern Ideologie, der diese Ideologie sozusagen in die Welt hinausträgt. Und das, denke ich, ist eine sehr bedenkliche Entwicklung, dass was wir hier in der Bundesrepublik beobachten können, dass es kaum noch sozusagen Gegenmeinungen gibt und geben kann, dass das natürlich da weltweit durch diesen Konzern auch betrieben wird. Und dann immer in dieser doppelten, mit dem doppelten Gesicht, einerseits das Gesicht der Wohltätigkeit, des Gemeinwohls der Stiftung und andererseits natürlich durchaus immer das Eigeninteresse des Konzerns Profit zu machen.
Das internationale Netz der Bertelsmann-Stiftung in Erläuterungen von Professor Rudolf Bauer, womit bewiesen wäre, dass Gütersloh nicht nur Deutschland ist, sondern die ganze Welt. Also nehmen wir endgültig den Spott von der gekräuselten Lippe und hören uns lieber an, was Kurt Schwitters über Basel zu lyriken hatte. Da können wir dann auch mal herzlich lächeln.
Es geht ein bisschen rauf, es geht ein bisschen runter, dazwischen fließt der Rhein. Grün soll sein Wasser sein, wenn's regnet, stürmt und schneit, dann ist es braun. Braun anzuschauen. Verhältnismäßig drückend föhnt der Föhn, es brodelt tief im Grunde. Darüber eine Stadt, die Basels Namen trägt und hat. Dort lindt es Böck, dort beint es hohl, es waldet grün und witzt. Der Ritter sticht den Wurm am Dom. Die Kirche aus Zement ist Mosers hohe Zeit. Es brennt, wenn's brennt, im Kleid. Der Frauenholder Chor lächelt dem Tor. Mann, sieh dich vor.
Jo, HR2, der Tag. Die Bertelsmann Republik Deutschland ist unser Thema heute. Bertelsmann, das ist die These, macht als Medienkonzern große Geschäfte und als Stiftung handfeste Politik, also längst nicht mehr nur Politikberatung. Das ist ohnehin ein weites Feld mit zuweilen staubtrockenen, zuweilen schillernden Akteuren. Dr. Martin Thunert vom Heidelberg Center for American Studies. Was heißt Politikberatung in Deutschland? Welche wesentlichen Kategorien gibt es da?
Also da gibt es eine ganze Reihe von Akteuren. Das fängt an bei regierungsinternen Thinktanks, die als Ressortforschung bezeichnet werden, also die für Ministerien zuarbeiten, die auch nicht unabhängig sind. Dann gibt es natürlich an jedem Ministerium zig Beiräte, die natürlich in der Regel mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen bestückt sind. Dann gibt es die Sachverständigengremien, etwa wie den Sachverständigenrat für Wirtschaft oder für Umwelt, die ebenfalls mit eher nebenamtlich tätigen Hochschullehrerinnen und Lehrern bestückt sind. Und dann eben die Welt der Thinktanks, zu der natürlich auch die jetzt eben mehrfach genannte Bertelsmann Stiftung gehört. Aber da ist es so, dass es in Deutschland natürlich in dieser Welt sehr viele Akteure gibt, die ebenfalls aus öffentlichen Mitteln finanziert werden. Ich rede zum Beispiel von den großen Wirtschaftsforschungsinstituten, die immer die Konjunkturprognose zweimal jährlich abgeben. Die sind staatlich finanziert. Ich glaube, was bei einigen, bei den privater finanzierten Einrichtungen wie der Bertelsmann Stiftung Anstoß erregt, in Deutschland zumindest, das ist im Ausland ein klein wenig anders, ist die Tatsache, dass man sich hier sozusagen selbst mandatiert, dass man nicht auf Beratungsaufträge wartet, wie das einige der staatlichen Einrichtungen tun, sondern sozusagen selber die Tagesordnung der Politik mitbestimmen will und selber das Agenda-Setting betreibt und auch die Kommunikation in Öffentlichkeit und Politik vielleicht ein Stück weit professioneller betreibt, als das einige der staatlich geförderten Thinktanks tun.
Das müsste die Politik ja nicht mitmachen, das müssten auch die Medien nicht mitmachen. Wir müssen uns, glaube ich, alle so ein bisschen die Feder an den Hut stecken, wenn wir da kritisieren. Die Gefahr der Gefälligkeitsberatung ist natürlich, wenn wir jetzt von den anderen mal reden, die Aufträge bekommen, relativ groß. Das ist auch nicht ohne Probleme. Wenn ich meinem Auftraggeber erzähle, was er vermutlich hören will, dann kann ich auf weitere Aufträge hoffen, sonst nicht.
Klar, niemand wird ein Gutachten erstellen, das den Intentionen des Auftraggebers zu 100% widerspricht. Andererseits, wenn das Ganze nicht unter Verschluss geschieht, sondern die Studien, die Gutachten oder auch die mündliche Beratung transparent und öffentlich geschieht, wie es ja zum Teil auch der Fall ist, dann habe ich als beratender Wissenschaftler ja auch einen Ruf zu verlieren, wenn ich salopp gesprochen Mist produziere oder nur Gefälligkeiten abgebe. Das heißt, für mich wäre nicht so sehr, dass die Lösung des Problems, dass wir jetzt alle Wissenschaftler auffordern, ethisch zu arbeiten, das kann man tun, aber das hat, glaube ich, nur eine begrenzte Wirkung, sondern das Beratungsgeschäft muss transparent ablaufen, vor allen Dingen die Beratungsvorgänge, die auch öffentlich finanziert werden oder die indirekt öffentlich finanziert werden, indem sie durch Gewährung von Gemeinnützigkeit letztendlich finanziert werden, die müssen auch öffentlich ablaufen und diese Beratungsvorgänge, sofern sie schriftlich vorliegen, müssen für alle übers Internet oder ähnliche Quellen zugänglich sein. Ich glaube, das ist die beste Art der Qualitätskontrolle.
Schiedsrichter oder Mitspieler im Kampf um Ideen, diese Frage war Thema eines Politberatungskolloquiums im Jahr 2006. Ja, ist die Frage beantwortet? Wohin geht der Trend?
Ich glaube, das ist nicht sowohl als auch, es ist nicht entweder oder, sondern es gibt einige Berater und Thinktanks, die mit der Rolle des Gutachtenschreibens und Abgebens zufrieden sind. Dann gibt es aber andere, und zu denen gehört sicherlich auch die Bertelsmann Stiftung, die sich dann ganz genaue Gedanken machen, wie sie das, ihr Beratungsergebnis kommunikativ umsetzen, zu welchem Zeitpunkt sie es verabreichen, in welchen Formen sie es verabreichen, für welche Zielgruppe sie es verabreichen, sich also dem Komplex Politikberatung strategisch nähern. Ich denke, das ist letztendlich die erfolgreichere, aber auch die umstrittenere Variante der Politikberatung.
Beratung oder Politik? Dr. Martin Thunert über die Politikberatung in Deutschland.
So, jetzt haben wir über Machtzentren geredet, eine ganze Weile. Und was ist mit den geistigen Zentren in Deutschland? Die Erläuterung überlassen wir Marius Kaller.
Die deutsche Kultur beginnt in Speyer und Worms mit Gunther, Siegfried und Kriemhild. Die Nibelungensage spielt in der Provinz, ganz in der Nähe von Oggersheim. Und sie wurde zeitlos populär, weil Speyer und Worms eben typisch deutsch geblieben sind oder anders gesagt, Deutschland immer Speyer und Worms geblieben ist. Deshalb war es auch kein Zufall, dass die Geschichte Siegfrieds und Gunthers so prominent den Beginn des deutschen Kinos einleitete. Fritz Langs Die Nibelungen von 1924 war der finanziell erfolgreichste Film der goldenen 20er Jahre. Nicht nur das deutsche Nationalepos, ebenso die klassische Philosophie, der Weltgeist, kommt aus der Idylle. Im Tübinger Stift wohnten zusammen auf einer Stube die Freunde Hegel, Hölderlin und Schelling. Auf einer grünen Wiese, unweit des Neckars gelegen, richteten sie ihren Freiheitsbaum auf und legten den Grundstein für die klassische deutsche Philosophie. Der deutsche Weltgeist war in der Tat eine imposante und die Geistesgeschichte bewegende Erscheinung. Bei aller Berühmtheit hingegen vergaß dieser Geist nie seine Ursprünge. Als ein Besucher einmal den bedeutenden Professor Hegel aufsuchte, gab er danach folgende Beobachtung zu Protokoll.
Weder von imponierender Hoheit noch von fesselnder Anmut zeigte sich eine äußerliche Spur. Ein Zug altbürgerlich ehrbarer Gradheit war das Nächste, was sich im ganzen Behaben bemerkbar machte. Was er herausbringt, ist manchmal wegen des unverkennbar schwäbischen Dialektes kaum verständlich. Man rätselte, was wohl das Eppes wäre, bis man dahinter kam, dass die schwergewichtige philosophische Kategorie etwas damit gemeint sei.
Der schwäbelnde deutsche Weltgeist ist eben mehr als nur Eppes bodenständig. Tübingen, Jena, Heidelberg. In der Provinz wurde mit Werbe und Kraft gedichtet und scharf und hochfliegend gedacht. Dabei vereinzeln sich deutsche Intellektuelle nicht immer. Der Begriff Künstlerkolonie etwa ist in keiner anderen Sprache derart heimisch. Immer wieder flüchteten Künstler aus der Stadt, etwa nach Worpswede, in das unweit von Bremen gelegene Teufelsmoor. Oder in das lauschige Seebad Ahrenshoop an der Ostseeküste, um von dort aus neue Kunststile zu kreieren und dem nationalen Geistesleben vitale Impulse zuzuführen. In der Ruhe lag die Kraft, in diesem Fall kurz bevor der Erste Weltkrieg für einen Kraftausbruch ganz anderer Art sorgte. Von Kalf aus beeinflusste Hermann Hesse Generationen von jungen Lesern. Arno Schmidt schrieb in Bargfeld. Selbst die Frankfurter Schule ist längst zu einer Starnberger Schule geworden. Denn am Starnberger See wohnt seit langen Jahren mit Jürgen Habermas der bekannteste deutsche Philosoph. Die Amerikaner haben Los Angeles und Hollywood. Und wir? Regisseur Christian Petzold meinte einmal über seinen Film Wolfsburg:
Die Stadt ist reich. Du siehst dort Häuserecken und Treppeneingänge. Da fallen dir sofort 5 Kamerapositionen ein. So wie in einem Los Angeles-Film, wo ich oft das Gefühl habe, die können da überall die Kamera hinstellen und plötzlich spricht der Ort. Der Ort wird reich. Ganz im Gegensatz zu diesen abgefilmten Städten wie München oder Hamburg, Speicherstädte und der ganze Mist. Das ist für mich so abgelutscht, das interessiert mich nicht.
Hier sind die Großstädte abgelutscht. Unser Los Angeles ist Wolfsburg.
Wer macht Politik in diesem Lande? Die Obrigkeit in Berlin und die ihr angeschlossene Volksvertretung? Ach was. In Machtzentren wie Gütersloh und den dort und woanders residierenden Nebenregierungen, die selbstredend die Hauptregierungen Deutschlands sind, da wird Politik gemacht. Von Bertelsmännern und anderen selbstlosen Stiftern. Das wollten wir nicht versäumen, Ihnen mitzuteilen, allerliebste Hörerin, allerliebster Hörer. Das war der Tag am Mittwoch mit Peter Zudeik. Und nicht vergessen, kein Tag ist wie der andere.
HR2 Kultur Podcast. Nachhören jederzeit und so oft Sie wollen. Der Tag. Gebühren für gutes Programm.